Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Der 7. Oktober war wie eine Zäsur.
Mit dem 7. Oktober sind offen antisemitische Positionen zutage gekommen, die ich vorher nicht bei den Leuten gesehen hatte oder erwartet habe.
Angriffe auf Moscheen, auf muslimische Vereine. Man wird wirklich beleidigt, man wird angespuckt. Bis hin halt auch wirklich zur Gewalt, wo das Kopftuch abgerissen wird, wo man geschlagen wird.
Es muss doch mal ein Aufschrei doch mal gehen, dass es so nicht weitergeht. Dass Zivilisten, die Menschen, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben, dass sie so leiden und sterben. Und da muss man sagen, das ist ein Unrecht.
Aus meiner Sicht ist ganz klar, wir stehen an der Seite Israels und Juden und Christen sind Geschwister im Glauben und es gilt, zusammenzuhalten.
Ich stehe mit keiner Nation, ich kniee mit den Opfern. Dort bei den Menschen, die schreien und kaum am Leben sind, dort in den Trümmern, dort bei den vergessenen Geiseln, dort finden wir Christus. Und dort muss ich auch sein, mit allen, glaube ich, die den Namen Christi tragen.
Der 7. Oktober ist ein Tag, der in dieser Form nie wieder passieren darf.
Stimmen von christlichen, jüdischen und muslimischen Menschen haben wir gerade gehört. Zum Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober, zum Krieg im Nahen Osten, zur dramatischen Lage in der Region und auch zu direkten und indirekten Auswirkungen auf Menschen, die hier in Deutschland leben. Wir wollen deshalb nachfragen, welche Folgen hat der 7. Oktober für die jüdische Community in Deutschland?
Und wir blicken auch auf Musliminnen und Muslime hierzulande. Wie gehen sie mit der Eskalation der Gewalt in Nahost und einer zu beobachtenden Polarisierung in der Gesellschaft bei uns um? Und wir schauen auf die großen christlichen Kirchen. Wie haben sie sich zum 7. Oktober positioniert, auch in den Monaten danach?
Um diese und andere Fragen geht es in dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast zu Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Und am Mikrofon sind Sabine Pinkenburg
und Michael Hollenbach.
Michael, du hast kürzlich die liberale jüdische Gemeinde in Hannover besucht. Die hatte eingeladen zu einem Filmabend.
Einmal rausnehmen, bitte. Auffallend fand ich zunächst einmal die Polizeipräsenz vor Ort und wie aufwendig die Sicherheitskontrollen dort sind. Jeder Besucher, jede Besucherin wird abgetastet, die Taschen werden kontrolliert, der Körper gescannt.
Hallo. Hallo.
Die Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen gab es ja schon immer. Aber ich glaube, die sind nach dem 7. Oktober offensichtlich und leider notwendigerweise nochmal intensiviert worden. Worum ging es denn bei dieser Filmveranstaltung?
Es brennt, Briderlach, es brennt. Ei, unser Arim steht und nebisch brennt.
Es ging um den Film We Will Dance Again, ein unglaublicher Dokumentarfilm über das Massaker vom 7. Oktober, also über das Nova Musikfestival und den Terrorüberfall der radikal-islamischen Hamas. Für den Film wurden auch Handyclips der Terroristen verwendet. Es zeigten sich verstörende Brutalität und mörderische Gewalt, die ahnungslose Menschen bei einem Musikevent trafen. Insgesamt mehr als 1200 Menschen wurden ja am 7. Oktober ermordet, 250 als Geiseln verschleppt. Der Film ist wirklich schrecklich, naja, und zugleich auch sehr eindrücklich, weil er ebenso wichtig ist. Rebecca Seidler ist die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover und sie hat die mehr als 150 Besucherinnen des Kinoabends begrüßt.
Sie werden in dem Film Überlebende des Massakers kennenlernen. Doch Ihnen muss bewusst sein, dass bereits mehr als 50 Überlebende Selbstmord begangen haben.
Für Rebecca Seidler war es wichtig, den Film zu zeigen, weil sie die Befürchtung hat, dass durch den Gaza-Krieg der Terror des 7. Oktober in Vergessenheit gerät.
Die antisemitischen Angriffe haben ihren Höchststand erreicht. Solch eine bedrohliche Lebenssituation gab es seit der Shoah nicht mehr für Jüdinnen und Juden hier in Deutschland. Bis heute gibt es Aufrufe der terroristischen Hamas und weiteren islamistischen Gruppierungen, jüdische Menschen weltweit anzugreifen und zu töten, ganz nach dem Vorbild, wie es auf dem Nova-Festival passierte. Insbesondere jüdische Frauen erleben seit dem 7. Oktober massiven Hass. Sie erhalten Entführungs-, Vergewaltigungs- und Todesandrohungen. Für die jüdische Community ist daher der Film nicht nur eine Dokumentation dessen, was passierte, sondern er führt uns vor Augen, was nach Auffassung von islamistischen Terrorgruppen auch mit uns passieren soll.
In dem Film werden auch brutale Gewaltszenen gezeigt. Ist da der Film deshalb nicht auch eine Zumutung, gerade für jüdische Menschen?
Genau auf diesen Punkt ist Rebecca Seidler dann auch eingegangen.
Wir werden die Bilder, die wir sehen, nie wieder vergessen können. Aber wir sind hier zusammen und wir werden das überstehen. Chazak ve'ematz, seid stark und mutig, denn Am Yisrael Chai, das jüdische Volk lebt.
Michael, du hast ja vor Ort auch mit jungen Jüdinnen und Juden gesprochen. Kann man denn sagen, welchen Einfluss der 7. Oktober und der Gazakrieg auf ihr Leben, auf ihren Alltag genommen hat?
Ich habe unter anderem mit Svenja Detto und Jefke Bruckmann gesprochen, die sich beide in der Gemeinde engagieren.
Der 7. Oktober war für mich persönlich und ich glaube für viele von uns wie eine Zäsur. Also es haben sich sehr viele Dinge geändert. Zum einen war Israel natürlich immer irgendwie das Land, das man als, ich sag mal, irgendwie sichere Heimat in der Not gesehen hat. Obwohl ja auch Deutschland meine und die Heimat von vielen anderen Jüdinnen und Juden ist, war es irgendwie immer so der Hoffnungsfunken, falls irgendwie doch mal alles den Bach runtergeht, dass man eben dorthin gehen kann und irgendwie diesen Verlust dieser, ich sag mal, irgendwie sicheren Rückkehrmöglichkeit, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Dann natürlich auch zu erleben, wie Antisemitismus hier in Deutschland, in Europa und in vielen anderen Ländern weltweit einfach rasant ansteigt, hat auch sehr dazu beigetragen, dass man sich irgendwie einfach so ein bisschen heimatlos fühlt, leider. Und unsicher, egal wo man irgendwie ist.
Ich kann für mich selbst sagen, ich habe von mehreren Menschen, mit denen ich vorher studiert habe oder gemeinsam an der Universität aktiv war, sind mit dem 7. Oktober offen antisemitische Positionen zutage gekommen, die ich vorher nicht bei den Leuten gesehen hatte oder erwartet habe. Also es gab in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis nenne ich es nicht, in meinem Bekanntenkreis gab es ganz klar Leute, die sehr schnell offen zur globalen Intifada aufgerufen haben, sich an Intifada-Demos beteiligt haben, mit vollem Bewusstsein, was das heißt, dass das auch ein Aufruf zur Gewalt gegen Juden und Jüdinnen ist.
Ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Ich trage meinen Davidstern nicht mehr offen, das habe ich sonst eigentlich immer gemacht. Und dann hatte ich letztes Jahr, ja, kurz nach dem 7. Oktober, eine sehr unschöne Erfahrung auf der Straße und seitdem verstecke ich ihn. Eine Frau, die zu mir gesagt hat, ich soll Deutschland verlassen, dass sie nicht will, dass ihre Kinder in einem Land mit Juden aufwachsen. Also sie hatte auch ihre kleinen Kinder dabei. Und das hatte ich wirklich noch nie, so eine Erfahrung. Und so direkten Antisemitismus habe ich in Hannover noch nie erlebt. Und das war schon sehr erschütternd.
Ich habe keinen Vertrauensvorschuss mehr für andere, die ich nicht wirklich einschätzen kann, gerade im Bereich, was Antisemitismus angeht. Und das ist eine Konsequenz, die ich auch ganz klar aus dem 7.10. für mich als Jude in Deutschland ziehe.
Man merkt schon, dass man sich so ein bisschen zurückzieht und auch diesen sicheren Raum in der Gemeinde mehr sucht. Dass man auch mehr mit jüdischen Freunden und Freundinnen unternimmt, weil man da einfach einen Raum hat von Leuten, die einen verstehen, die die Sorgen und Probleme verstehen. Und es ist ja auch einfach manchmal schön, unter Leuten zu sein, die wissen, was man durchmacht.
Auch wenn man weiß, dass der Antisemitismus seit dem 7. Oktober dramatisch angestiegen ist, konkret klar macht man sich meist nicht, was das für die einzelnen Jüdinnen und Juden bedeutet. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, die hat dokumentiert, dass seit dem 7. Oktober 2023 durchschnittlich 32 antisemitische Vorfälle pro Tag geschehen. Viermal so viel wie im Jahr davor. Und mehr als die Hälfte der Fälle fiel in die Kategorie des israelbezogenen Antisemitismus. Zum Teil zeigte der sich bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Form von Sprechchören oder auf Plakaten, die dem Staat Israel das Existenzrecht absprachen.
Auch kam es vor, dass Vorträge von Jüdinnen und Juden an Universitäten oder in Kulturhäusern massiv und zum Teil auch aggressiv gestört wurden. Das Traurige ist ja, dass es nicht nur eine gestiegene Judenfeindlichkeit gibt, sondern zugleich auch eine Zunahme an antimuslimischen Rassismus. Anfeindungen, Drohbriefe und Gewalt erleben auch Menschen muslimischen Glaubens. Fatih Yildiz ist Vorsitzender der Hamburger Schura, des Rates der islamischen Gemeinschaften in der Hansestadt.
Wir haben regelmäßig Berichte, dass Moscheeeinrichtungen, Moscheen selber oder islamische Einrichtungen angegriffen werden, dass Schmierereien stattfinden. Regelmäßig werden Menschen, die als muslimisch gelesen werden, aber vor allem auch Muslime mit Kopftuch, die angesprochen werden, angefeindet werden, auch angegriffen werden. Das findet leider jetzt verstärkt statt. Mitunter auch die Verrohung der Sprache in Bezug auf Social Media, bei den Posts, bei den Nachrichten, die gesendet werden, sehen wir sehr stark, dass es angestiegen ist.
2023 registrierte die Polizei rund 1500 islamfeindliche Straftaten. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Angriffe auf Moscheen, auf muslimische Vereine, Angriffe im Sinne von, sei es jetzt Hassmails, irgendwelche Drohungen, irgendwelche Übergriffe auf die Räumlichkeiten. Das ist auf jeden Fall gestiegen.
Das hat mir die muslimische Studentin Mona erzählt. Sie arbeitet mit in der Fachschaft des Instituts für Islamische Theologie in Osnabrück.
In der Öffentlichkeit bleibt es leider auch nicht nur bei komischen oder bösen Blicken, sondern man wird wirklich beleidigt, man wird angespuckt. Und das kann wirklich überall passieren, sei es im Bus, beim Einkaufen, also wirklich so alltägliche Dinge. Bis hin halt auch wirklich zur Gewalt, wo das Kopftuch abgerissen wird, wo man geschlagen wird.
Seit dem 7. Oktober hat die Polarisierung in der Gesellschaft spürbar zugenommen. Anfeindungen, Gewalt und das Gefühl von Ausgrenzung sind konkrete Erfahrungen von Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens. Und das führt bei vielen dazu, sich zu überlegen, ob man sich so in Deutschland wirklich noch sicher fühlen kann.
Die Frage einer möglichen Ausreise stellt sich in der jüdischen Community auf jeden Fall ganz konkret. Darüber habe ich auch mit Rebecca Seidler und Jevgen Bruckmann von der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover gesprochen.
Wir bekommen das gerade auch bei Familien sehr deutlich mit, dass sich einige eben auch fragen, sind unsere Kinder hier noch sicher, auch in den nächsten Jahren? Wir haben auch schon Familien und auch Einzelpersonen verabschieden müssen in unserer Gemeinde, die eben ausgewandert sind. Und zumindest, was ich immer wieder höre, ist, dass die Menschen sich jetzt mehr damit auseinandersetzen, wo stehen die Koffer und wann ist die Zeit zu packen.
Das ist auch in meiner Familie so. Ich glaube, mit der bekannten mir Familiengeschichte der letzten, keine Ahnung, 100 bis 200 Jahre hat kein Familienmitglied länger als irgendwie zwei Generationen an einem Ort gelebt. Und das sind Sachen, die in vielen Familien so waren und die kommen auch mit dem 7.10., aber auch mit dem Ukraine-Krieg bei vielen wieder hoch. Und die Frage steht im Raum, können wir hier bleiben, sollen wir gehen und wohin gehen wir dann? Aber wir sehen auf der gesamten Welt einen Rechtsruck, einen Ruck zum Autoritären und auch einen Aufflammen von Antisemitismus. Es gibt jetzt nicht so viele Orte, an denen man sagen könnte, man wird sich sicher fühlen. Für viele ist es immer noch Israel, aber auch da herrscht natürlich weiterhin Krieg und das Risiko für Krieg in der Zukunft ist auch nicht gering.
Ich habe da so eine Trotzreaktion. Ich sage also, das ist hier mein Zuhause und ich möchte hier auch nicht auswandern, sondern ich möchte mit allen demokratischen Kräften versuchen, dass wir hier auch wieder auf den Füßen der Demokratie zurückfinden. Und von daher kommt für mich das Thema Auswanderung nicht in Frage, sondern eher der Kampfeswille, so ein bisschen uns hier für unser Zuhause einzusetzen.
Wir hatten es vorhin ja schon erwähnt, Überlegungen, Deutschland zu verlassen, die gibt es auch in der muslimischen Community.
Viele Menschen haben diese Befürchtung und denken darüber auch laut nach. Aber ich muss dazu sagen, dass wir natürlich auch eine Verantwortung haben, um die Demokratie und die Vielfalt entsprechend zu unterstützen und zu schützen. Wenn wir sehen, es entwickelt sich schlecht, sind wir diejenigen, die aufgefordert sind, eine Entwicklung anzustoßen, dass es besser wird.
Das sagt der Hamburger Schura-Vorsitzende Fatih Yildiz. Und auch die Osnabrücker Studentin Mona kennt diese Diskussionen um die Frage, gehen oder bleiben.
Und ich meine, dass ich auch noch nie so oft das Gespräch hatte über das Auswandern wie jetzt in den letzten Monaten. Also ganz viele fühlen sich hier einfach nicht mehr wohl und willkommen, obwohl man ja praktisch zur Gesellschaft gehört.
Die Menschen beider Religionsgemeinschaften, Juden und Muslime, sind ja zunehmend von Diskriminierungen bis hin zu Gewalttaten betroffen. Aber kann man beide Glaubensgemeinschaften so einfach nebeneinander stellen?
Na, ich glaube nicht. Also die Situation der knapp 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland, die lässt sich nicht ohne weiteres vergleichen mit der der rund 5,5 Millionen muslimischen Menschen hierzulande. Das betont auch Rebecca Seidler, die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover.
Zum einen ist mir immer wichtig, hier auch keine Opferkonkurrenzen aufzumachen, denn beide Phänomene stehen für sich. Trotzdem, die jüdische Gemeinschaft ist ja die Minderheit unter den Minderheiten hier in Deutschland. Das heißt, antisemitische Vorfälle gegenüber Jüdinnen und Juden sind wesentlich existenzbedrohender als sozusagen andere Phänomene. Und das meine ich gar nicht jetzt in der Abwertung oder in der Gewichtung. Es ist, glaube ich, aber nicht damit geholfen, wenn wir hier immer von dieser Beidseitigkeit sprechen.
Der 7. Oktober und der Krieg im Nahen Osten wühlt die Menschen auf. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland kennen Menschen in Israel, die Opfer des Hamas-Terrors geworden sind, als Geiseln verschleppt wurden oder täglich Ängsten ausgesetzt sind vor Raketenangriffen der Hamas oder der Hisbollah. Und es gibt auf der anderen Seite viele muslimische Menschen, die Kontakte haben in die Westbank, in den Libanon oder sogar Verwandte im Gazastreifen haben.
Wie zum Beispiel Yassid Shamoud von der palästinensischen Gemeinde in Hannover. Er selbst beklagt aus seinem Familienumfeld mehrere Tote in Gaza. Und er kennt natürlich die Leiden der Bevölkerung aus Telefongesprächen oder auch direkt von Freunden. Zum Beispiel durch ein Gespräch mit einem befreundeten palästinensischen Apotheker aus Hannover, der von seiner Mutter im Gazastreifen erzählte.
Seine Mutter verstarb, weil sie ein dringend benötigtes Herzmedikament, was bei ihm stapelweise im Regal in seiner Apotheke in Hannover vorhanden ist, er ihr nicht zukommen lassen konnte. Und er merkte jeden Tag, wenn die telefoniert hatten, wie seine Mutter nun am Schwächen ist, bis sie nun irgendwo verstarb, weil sie das Medikament nicht hat.
Die Lage im Libanon, in Israel und im Gazastreifen ist katastrophal. Nach dem Terrorakt der Hamas und den Bombardements und dem Einmarsch von israelischen Soldaten sind bislang rund 40.000 Menschen im Gazastreifen getötet worden. 95.000 sind verletzt worden. Nach UN-Angaben machen Frauen und Kinder 2/3 der Getöteten aus.
Es muss doch mal ein Aufschrei doch mal gehen, dass es so nicht weitergeht. Dass Zivilisten, die Menschen, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben, okay, dass sie so leiden und sterben. Und da muss man sagen, das ist ein Unrecht.
Yassid Shamoud, der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde, der ist übrigens befreundet mit Michael Fürst, dem Präsidenten des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Beide versichern, trotz oft sehr unterschiedlicher Bewertungen des Nahostkonfliktes, habe aber die jahrelange Männerfreundschaft weiter Bestand.
Die hat nicht gelitten. Wir diskutieren nur im Augenblick ein bisschen deutlich über verschiedene Punkte. Wir merken deutlich, dass wir hier und da ein bisschen verhakt sind.
Natürlich gibt es ein bisschen Reibereien hier und da auch. Aber letztendlich, Michael Fürst und ich sind wirklich tief befreundet als Menschen.
Aber die beiden blicken ja sicher auch unterschiedlich auf Israel, oder?
Ja, das stimmt. Doch Michael Fürst betont auch,
jeder hat das Recht, Kritik an Regierung zu üben, auch an der israelischen Regierung zu üben. Es gibt Millionen von Menschen in Israel, die es tun. Und das dürfen insoweit auch andere tun. Ich zum Beispiel. Natürlich äußere ich Kritik an vielen Dingen, aber ich delegitimiere nicht den Staat Israel. Das ist der entscheidende Unterschied, ja.
Ein gravierendes Problem ist, dass es nicht wenige Menschen hierzulande gibt, die eine direkte Verbindung ziehen zwischen dem Staat Israel, seiner Regierung und den deutschen Jüdinnen und Juden. Das ist auch die Erfahrung von Rebecca Seidler.
In den Gesprächen mit der Zivilgesellschaft nehme ich wahr, dass es doch sehr häufig dann auch vorkommt, ja, aber Israel, und man muss den Kontext sehen und man versucht immer wieder Erklärungen zu finden. Und das Problem ist nur, dass die jüdische Community in Deutschland, wir sind nicht die Stellvertreter des Staates Israels, und jegliche Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden hier in Deutschland sind mit keiner Silbe zu rechtfertigen.
Che la mare sta in fortuna, mira che te va e va.
Wir haben es gesehen, der 7. Oktober und der Gaza-Krieg bleiben auch in Deutschland nicht folgenlos. Das gilt nicht nur für die jüdischen und muslimischen Communities, sondern auch für Christinnen und Christen. Die großen Kirchen reagierten im vergangenen Oktober ja eindeutig auf den Terrorangriff der Hamas. Deutlich wurde das bei der Ansprache der damaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor am 22. Oktober.
Es gibt kein Vertun. Massenmord ist Gottlosigkeit. Antisemitismus ist Gotteslästerung. Es gibt keine Rechtfertigung für Judenhass. Und jeder Versuch, das Massaker vom 7. Oktober zu relativieren, ist Antisemitismus. Liebe jüdische Geschwister, ich gebe euch mein Wort und ich versichere euch, unser Platz ist an eurer Seite.
Und auch die katholische Kirche verurteilte eindeutig das Massaker. Michael Gerber, Bischof in Fulda und Mitglied der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
Gerade deshalb müssen wir heute an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger der Juden weltweit stehen, wenn sie in Israel brutal attackiert werden und erschreckenderweise eben auch bei uns erneut in Bedrängnis geraten. Wir sagen heute, Sie sind unsere älteren Geschwister im Glauben. Ihnen gilt unsere Solidarität und unser Gebet.
Das sind klare Positionen, die die Kirchen eindeutig an der Seite Israels verorten.
Ja, das ist die offizielle Haltung, aber es gibt auch christliche Stimmen, die sich eine eindeutigere Empathie den zivilen Opfern im Gazastreifen gegenüber wünschen. Zu diesen gehört Stephen Luckis. Er ist im Libanon geboren, musste in den 80er Jahren mit seiner Familie nach Australien fliehen. Er war dann später Theologieprofessor in Taiwan. Heute ist er in der weltweiten Ökumene engagierte 51-jährige Pfarrer in der Badischen Landeskirche in Pforzheim aktiv.
Für mich als Christ kann ich mich nicht mit der einen oder der anderen politischen Seite verbinden. Ich würde mal gefragt, wieso ich nicht mit Israel stehe. Und ich kann nur ständig wiederholen, ich stehe mit keiner Nation, ich knie mit den Opfern. Dort bei den Menschen, die schreien und kaum am Leben sind, dort in den Trümmern, dort bei den vergessenen Geiseln, dort finden wir Christus. Und dort muss ich auch sein, mit allen, glaube ich, die den Namen Christi tragen.
Und dann fügt der evangelische Pfarrer aus dem Südwesten noch hinzu.
Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, in dem eine Frau mich kritisierte, weil ich nicht ausdrücklich für die Nation Israel gebetet habe. Für sie war ein Gebet für alle Opfer des Krieges nicht genug. Also da müsste ich erklären, dass Nationen und Nationalismus in der Kirche nichts zu suchen haben.
Ähnlich mag das wohl einer Frau ergehen, die du im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg besucht hast.
Ja, mein Name ist Nadia El-Karsche. Der Name, unschwer zu hören, ist arabisch. Mein Vater ist christlicher Palästinenser, 1947 in Jerusalem geboren. Und ich bin 51 Jahre alt und seit gut 20 Jahren Pastorin in der Hannoverschen Landeskirche.
Nadia El-Karsche ist Pfarrerin in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Sie hat mir erzählt, dass ein Teil ihrer Verwandtschaft noch in der Westbank lebt und die Kontakte dorthin sind sehr intensiv, gerade in Zeiten wie diesen.
Es ist so ganz typisch für auch die palästinensischstämmige Community, auf der ganzen Welt, die hängen halt ganz viel vor dem Fernseher, schauen irgendwelche arabischen Nachrichten oder schauen auch im Internet dann nach, also sehen nochmal sich andere Quellen an, wo natürlich auch sehr, sehr viel Grausames ganz direkt ungefiltert gezeigt wird, wo man nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommt als jetzt so in unseren Nachrichten, wo man ja auch schon genug Zerstörung sieht, aber ich weiß gar nicht, wie das auszuhalten ist. Und ich sehe von Anfang an eben ein großes Entsetzen über die heftige Reaktion Israels auf diesen Terroranschlag am 7. Oktober durch die Hamas.
Mit ihrem Vater spricht die palästinensischstämmige Pastorin oft über diesen Nahostkonflikt.
Wir diskutieren und ich merke in der Diskussion mit meinem Vater, wie ich sehr deutsch argumentiere und sehr verteidige, dass Deutschland eine Sonderrolle hat. Das ist so die Position, die ich gegenüber meinem Vater dann einnehme. Und dann gibt es die Diskussion eben mit anderen, die dann einseitig womöglich nur Israel als Opfer auch gerade im Moment darstellen. Und wo ich dann einfach auch für die palästinensische Sache natürlich Position beziehen muss.
Wir haben es vorhin gehört, die Kirchen haben sich in offiziellen Stellungnahmen und Reden hinter Israel gestellt. Dabei spielt natürlich eine besondere Rolle, dass das Judentum die Wurzel des Christentums ist. Das bedeutet, die Kirchen fühlen sich dem Judentum theologisch eng verbunden. Aber das war nicht immer so. Über Jahrhunderte gab es einen ausgeprägten christlichen Antijudaismus, der zu Pogromen geführt und ideologisch auch zum Holocaust beigetragen hat. Heute blicken die großen Kirchen in Deutschland ganz anders auf das Judentum und auf Israel.
Und doch kritisiert Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, dass die Kirchen aus seiner Sicht nur unmittelbar nach dem Hamas-Überfall entschieden Position für Israel bezogen hätten.
Und dann verschwanden ganz viele wieder unter der Bettdecke. Also ich glaube schon, diese Kirchen hätten mehr machen können, nicht nur können, hätten mehr machen müssen. Man kann sich nicht nur einen Tag in Abscheu zu dem 7. Oktober bekennen und dann hinterher Stellungnahmen vermissen lassen. Und da ist zu wenig von Seiten der Kirchen passiert.
Und ganz ähnlich sieht das übrigens auch der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde Hannover, Yazid Chamoud.
Das Schweigen der Kirchen ist etwas, was sehr, sehr, sehr bedauerlich ist. Da die Kirchen können eigentlich viel mehr leisten. Allein aus ihrer kirchlichen Lehre müssten sie viel mehr leisten. Gerade in dem Geburtsland Jesus sollte man eigentlich viel mehr für Frieden mal appellieren und auch mal Recht und Unrecht ansprechen. Und die Kirchen sind da gefordert, man endlich mal den Mund aufzumachen und sich zu positionieren.
Ganz so schweigsam, wie die Kirchen hier zum Teil dargestellt werden, waren sie wohl auch wieder nicht. Jüngst war das zum Beispiel der Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, bei der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda. Und da berichtete er eindrücklich über Trauer, Leid, Angst von Juden und Muslimen in der Region. Zurzeit aber sei der Schmerz in der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu groß, als dass es momentan gemeinsame Aktionen oder Gebete geben könnte. Das brauche noch Zeit, sagte Kardinal Pizzaballa. Einer, der sich nach dem 7. Oktober auch früh positioniert hat, ist Heiner Wilmer, der Bischof des Bistums Hildesheim. Er ist als erster Bischof aus Deutschland im November 2023 nach Israel gereist, auch als Ausdruck der Solidarität mit dem jüdischen Volk. Michael, du hast am Rande einer Veranstaltung zum Gedenken an den 7. Oktober mit Bischof Heiner Wilmer gesprochen.
Genau, und ich habe ihn zuerst gefragt, warum er so zeitig, nämlich schon am 9. November, nach Israel gereist ist.
Ich war ja 4 Wochen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres in Israel. Und das war für mich schon eine sehr bewegende Zeit, weil die Angst spürbar war. Die Straßen waren praktisch leer. Straßen, die sonst sehr, sehr belebt sind, wie die Via Dolorosa waren, wie ausgestorben. Gatter runter, Türen verschlossen, schon bitter und eine wirklich große Angst und auch Bedrängung irgendwie im Land. Und die Spannung war mit der Hand zu spüren.
Sie haben Gespräche geführt, sowohl mit Jüdinnen und Juden, mit Bürger Israels, als auch mit Palästinensern, mit Muslimen. Ja, war das schwierig, mit beiden Seiten sozusagen zu diskutieren?
Nein, an sich nicht. Es gab gute Gespräche tatsächlich mit unterschiedlichen Vertretern Israels, mit jenen, die auf der Seite von Netanyahu stehen, auch mit jenen, die Netanyahu kritisch sehen. Mir haben Israelis gesagt, wir sind nicht alle Netanyahu. Ich habe Araber getroffen, Palästinenser, arabische Christen, die mir auch gesagt haben, wir sind nicht alle Hamas. Und mir ist schon klar geworden, dass die Situation unglaublich komplex ist, viel, viel komplexer und schwieriger, als ich das hier aus meiner schlichten deutschen Perspektive von Deutschland aus gesehen hatte.
Mit welchem Gefühl sind Sie zurück nach Deutschland gekommen oder vielleicht auch mit welcher Mission?
Man hatte mir gesagt, ich bin ja Vertreter der Deutschen Bischöflichen Kommission Justitia et Pax, reden Sie in Deutschland darüber, reden Sie darüber, dass dieser Krieg aufhört und reden Sie vor allem darüber, dass es Gerechtigkeit gibt für alle, sodass alle Menschen, die in diesem Gebiet des Heiligen Landes wohnen, gut leben können und dass es so etwas gibt wie Geschwisterlichkeit für alle.
Jetzt haben wir ja erlebt seit dem 7. Oktober, dass auch der Antisemitismus in Deutschland angestiegen ist, aber auch die Islamfeindlichkeit. Wie geht man damit um?
Leider müssen wir wirklich sagen, dass Antisemitismus zunimmt. Ich habe dann eine ganz klare Position. Antisemitismus ist für mich ein Angriff auf unsere Demokratie. Antisemitismus ist ein Angriff auf die Würde des Menschen und Antisemitismus ist Sünde. Es kann nicht sein, dass wir in diesem Sündenbockdenken unterwegs sind. Und es kann nicht sein, dass wir Menschen ausgrenzen und dass wir auch in unserem Reden die Achtsamkeit verlieren. Mir ist zu Ohren gekommen, zum Beispiel ein Gespräch in Berlin, da sprachen zwei Menschen Hebräisch untereinander. Dann wurde ihnen gesagt, sie sollen aufhören, dann lieber Deutsch zu sprechen, um nicht angepöbelt zu werden. Also das war ein doppelter Antisemitismus, die sie angepöbelt haben und die sie dann erziehen wollten, nicht Hebräisch zu sprechen. Das geht nicht.
Wie nehmen Sie denn da die Haltung der Kirchen wahr? Also ich habe sowohl von jüdischer Seite als auch muslimischer Seite ja auch den Vorwurf gehört, die Kirchen schweigen zu sehr. Die müssen Positionen beziehen, die müssen sich zu dem Leid der Menschen im Gaza äußern, müssen sich zu der Situation in Israel betonter äußern.
Als katholischer Bischof von Hillesheim habe ich eine eindeutige Position. Wir stehen ganz klar an der Seite Israels und wir stehen ganz klar an der Seite all jener Menschen, die leiden, sei es in Israel, sei es aber auch an der Seite jener Menschen, die in Gaza leiden. Es muss Frieden hergestellt werden, es muss Gerechtigkeit geschaffen werden und vor allem müssen die Partner an einen Tisch, auch mit großer internationaler Unterstützung.
Von jüdischer Seite oder aus Israel ist ja auch manchmal zu hören, dass man mit der Position des Vatikans, des Papstes, nicht so ganz glücklich ist. Wie sehen Sie das?
Papst Franziskus sagt ganz klar, dass wir Christen und die Juden denselben Gott anbeten. Für Papst Franziskus ist es klar, dass unsere Wurzel im Judentum gründet und es ist ganz klar, dass wir die Juden als unsere älteren Geschwister im Glauben schätzen und das ist auch ohne Kompromisse.
Sie hatten es vorhin erwähnt, Sie sind zuständig für Justitia et Pax. Was folgert daraus? Also sowohl Gerechtigkeit als auch Frieden spielen ja in diesem Konflikt eine ganz große Rolle.
Gerechtigkeit und Frieden sind ein biblisches Begriffspaar. Aus der Bibel, dem Ersten Testament und dem Zweiten Testament folgert sich ganz klar, dass es keinen Frieden gibt ohne Gerechtigkeit. Ein Friede, der irgendwie nur Waffenstillstand ist, ein Friede, der irgendwie nur darauf aus ist, dass ja kein Krieg ist, reicht nicht. Es braucht Gerechtigkeit, es braucht gutes Leben für alle Menschen und es braucht eine Anerkenntnis der gleichen Würde aller.
Sie hatten vorhin gesagt, es ist ganz klar, die katholische Kirche, Sie stehen an der Seite Israels. Ist das vorrangig sozusagen aus der biblischen Tradition, das Judentum als die Wurzel des Christentums? Oder welche Rolle spielt da vielleicht auch die Shoah?
Beides. Ganz klar, für mich als gläubiger Christ sehe ich in dem jüdischen Volk, unsere älteren Geschwister im Glauben, ganz eindeutig. Ich persönlich liebe das Erste Testament, ich liebe den Tanach, eine großartige Erzählung. Jesus war Jude und gleichzeitig sage ich als Deutscher, dass die Shoah für mich schon auch eine Rolle spielt. Und das heißt für mich auch als deutscher Christ, dass wir als Deutsche eine besondere Verantwortung haben für das Volk und die Gemeinschaft Israels und auch für alle jüdischen Menschen.
Die Bundesregierung spricht ja seit Angela Merkel von der Staatsräson Deutschlands gegenüber Israel. Würden Sie das auch so sehen oder trennen Sie das?
Mit dem Begriff Staatsräson habe ich persönlich eine gewisse Schwierigkeit. Ich würde das anders nennen. Aus meiner Sicht ist ganz klar, wir stehen an der Seite Israels und Juden und Christen sind Geschwister im Glauben und es gilt, zusammenzuhalten.
Der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Wir haben gerade die deutlichen Worte von Bischof Heiner Wilmer gehört, der die katholische Kirche klar an der Seite Israel zieht. Aber viele Menschen beklagen dennoch ein interreligiöses Schweigen über den Nahostkonflikt, eine Tabuisierung bestimmter Positionen. Das beklagt beispielsweise die muslimische Studentin Mona aus Osnabrück.
Was halt ziemlich schade ist, dass keine Räume dafür geschaffen werden. Eigentlich von niemandem. Also man fühlt sich so alleine gelassen. Man fühlt sich nicht gehört, man fühlt sich unwichtig. Das finden wir sehr, sehr schade. Also, dass von der Uni als auch von der Gesellschaft gar nichts gemacht wird, ist wirklich sehr schade. Und so steigt ja auch sozusagen der Rassismus und der Hass, weil man braucht einen Safe Space, um darüber zu reden. Aber das findet leider nicht statt.
Michael, wie nimmst du das denn wahr? Gibt es keine Foren, in denen zum Beispiel ein interreligiöser Dialog über den Nahostkonflikt stattfindet?
Also das findet nur sehr begrenzt statt. Das ist so ein heikles Thema. Zum Beispiel beim Haus der Religion in Hannover, da wagt man sich auch nicht so richtig daran, weil man weiß, ja, jedes Wort könnte falsch interpretiert werden und dann hat man möglicherweise tiefere Gräben nachher als vorher. Ein Lichtblick ist da vielleicht das interreligiöse Forum in Hamburg, in dem 8 verschiedene Religionsgemeinschaften sich regelmäßig austauschen. Da sieht zumindest Fatih Yildiz von der islamischen Schura Hamburg so.
Es ist sehr wichtig, dass es solche Plattformen gibt, wo man gezwungenermaßen geopolitische Konflikte, aber auch gesellschaftspolitische Konflikte oder Themen sachlich bearbeiten kann. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Forum, das man nutzen kann, um auch positiv in die Gesellschaft ein Zeichen zu setzen, dass auch wie schwer die Themen sein mögen, wenn man nicht einer Meinung ist, trotzdem ein Format hat, wo man sich sachlich und in Respekt miteinander mit diesen Themen auseinandersetzen kann.
Für Fatih Yildiz gilt, der beste Weg ist die Begegnung.
Also wir sind Menschen, die Fragen haben können, auch Zweifel haben können, aber man sollte die Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs immer nutzen. Ich mache jetzt diese Arbeit in der islamischen Community, Verbandsarbeit seit mehr als 20 Jahren. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man mit Menschen zusammenkommt und auch schwierige Themen, kritische Themen bespricht, einen persönlichen Austausch hat, hat man später das Gefühl, dass man sich näher gekommen ist. Bei solchen schwierigen Themen ist es wichtig, dass man zusammenkommt, sich anerkennt, wertschätzt und den Gegenüber als Teil einer Lösung sieht. Und deswegen müssen wir die Orte der Begegnung noch stärker ausbauen und wir sind Teil der Gesellschaft und somit auch Teil der Lösung. Wir müssen miteinander sprechen, wir müssen miteinander diskutieren und gemeinsam eine Lösung finden. Alles ist da, was wir brauchen, nur wir müssen den Mut haben, aufeinander zuzugehen und gemeinsam das zu gestalten.
Ein Hoffnungsschimmer, eine Perspektive am Ende dieser Folge unseres Podcasts Vertikal Horizontal aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Über die Auswirkungen des Massakers vom 7. Oktober und des Gazakrieges auf die Religionsgemeinschaften in Deutschland.
Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse. Vertikal, horizontal, in einem Wort, @ndr.de.
Und diesen Podcast kann man abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder in der ARD-Audiothek. Und am Mikrofon verabschieden sich Sabine Pinkenburg
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.